Margret Stamm. Education to go.
Liebe Zuhörende, ganz herzlich willkommen zum Erziehungs- und Bildungspodcast Education to go mit Margret Stamm, manchmal mit Dominik Dille und heute mit mir, Patti Basler. Es geht heute um Normalität. Wie normal fühlst du dich heute, Margret Stamm?
Ich fühle mich nicht so normal wie sonst, weil ich war schon etwas aufgeregt, mit dir diesen Podcast zu machen. Und jetzt bin ich auf dem Weg zum normaler Werden, weil ich eigentlich sehr Freude habe, wie wir es zusammen auf die Schiene gebracht haben. Aber es ist für mich nicht ein sogenannt normaler Tag.
Nicht ein normaler Arbeitstag.
Und für dich?
Ist ein bisschen anders als sonst. Für mich, ich bin ja eigentlich gelernte und studierte Erziehungswissenschaftlerin, war auch mal Lehrerin und inzwischen mache ich sehr viel auf der Bühne oder auch am Mikrofon, im Radio oder im Fernsehen. Und deshalb bin ich natürlich gewohnt, irgendwo hinter einem Mikrofon zu sitzen und zu sprechen. Ist für mich vielleicht ein bisschen normaler, aber hier im Kabäuschen mit einer Koryphäe der Erziehungswissenschaft in der Schweiz ist für mich auch nicht ganz normal. Du bist für mich quasi der Stamm und dann brauchst du ja auch Wurzeln und am Schluss noch Flügel. Darüber werden wir nachher auch noch miteinander sprechen. Früher, als ich zur Schule ging auf dem Land, so in den 80er, 90er Jahren, da gab es immer so einen René. Einer hieß immer René, der René, das ist Französisch und heißt der Wiedergeburt. René, das hat bei dem René nichts genutzt. Der René war quasi der Vorgänger vom Alpha-Kevin. Der René hatte ADS, POS, LRS, das halbe Alphabet. Trotzdem war ein halber Analphabet der René. Einfach nicht ganz normal. Das, was man sagte, du bist doch nicht normal. Du bist ein Behinderter, du bist ein Mongo, du bist nicht normal. Was heißt denn im Zusammenhang mit Kindern, mit dem Entwickeln Normalität?
Also als normal gilt, wer in einer Skala, in einer Messskala im Mittelbereich ist. Mhm. Es gibt ja die berühmte gaussische Glockenkurve der Intelligenz. Mhm. Und wenn du jetzt dich dort einteilen lassen würdest, wärst du wahrscheinlich nicht im Bereich des Normalen. Du wärst wahrscheinlich etwas überdurchschnittlich. Aber wenn du fragst, was ist normal, dann gibt es eine ganz bestimmte Bandbreite. Ebenso gibt es bei den sogenannten Entwicklungsscreenings, die man ja heute präventiv mit allen Kindern macht, gibt es immer auch eine Bandbreite, die als sogenannt normal angeschaut wird. Aber wenn wir dann genauer hinschauen und wenn du mich jetzt fragst, was ist normal, dann zeigt es sich eben sehr schnell, dass normal immer auch etwas Subjektives ist, dass Lehrpersonen Normalität sehr unterschiedlich definieren, in Familien auch. Mhm. Normal ist eben heute etwas, das eigentlich nur noch relativ wenig Kinder betrifft. Die meisten sind eben
ein bisschen abnormal.
Entweder nach unten oder nach oben.
Die weichen ab.
Die Normalen sind eigentlich die Außenseiter.
Vielleicht ganz kurz nochmals zu diesem wissenschaftlich definierten Begriff der Norm. Wenn man sich diese gaussche Glockenkurve vorstellt, das ist tatsächlich so, das sieht aus wie eine Glocke. Und wenn man so eine Glocke sich überlegt, links und rechts ist das ja dann ganz, ganz tief und die Kurve hat in der Mitte, geht sie nach oben und dort ist dann der Medianwert, das ist dieser Mittelwert quasi. Und dort sind die meisten, also das sind etwa 50% eigentlich der Bevölkerung sind innerhalb dieser Norm und von den anderen, die links und rechts eben, sei es bei Intelligenz, sei es bei Geschwindigkeit, sei es bei Lebendigkeit und so weiter, bei allen Eigenschaften, die man haben kann, die links und rechts von diesen 50% sind, die gelten eigentlich dann als ein bisschen abnormal. Das ist vielleicht nochmals zur Definition.
Genau. Ist gut zusammengefasst. Mhm. Ja.
Jetzt ist es tatsächlich so, du sagst, heute sind die Normalen schon fast die Außenseiter. Man klärt ab. Die Menschen sind so abgeklärt wie noch nie und das ist überhaupt nicht philosophisch gemeint, sondern die Menschen lassen sich abklären. Beim Psychiater, beim Psychologen, bei der Schulpsychologin, bei der Entwicklungspsychiatrin und so weiter. Man lässt sich abklären, man lässt die eigenen Kinder abklären. Welches sind denn die häufigsten? Ich habe vorhin ADS, POS genannt, aber heute ADS, ADHS, Autismus-Spektrum, Teilhochbegabung. Ist das ein Abklärungswahn?
die Perspektive auf diese Frage ist natürlich sehr unterschiedlich. Und ich denke, manche Therapeutinnen und Therapeuten sagen nein, überhaupt nicht, weil es ist wichtig, dass wir eine Abweichung von der Norm frühzeitig sehen, abklären können, damit
und benennen,
wir benennen, damit wir eine Diagnose stellen können und damit wir nachher eine Therapie oder eine Fördermaßnahme einleiten können. Es gibt aber zunehmend mehr Fachleute, auch zum Beispiel Kinderärzte und andere Fachleute, die sagen, ja, wir sind eine Gesellschaft geworden, eine Therapie- oder Therapeutisierungsgesellschaft geworden und wir stellen sehr viele unnötige Diagnosen. Also, und das ist eigentlich auch ein wenig meine Überzeugung und zwar aus folgendem Grund. Vor 20 Jahren war ich auch schon in der Erziehungswissenschaft tätig und vor 20 Jahren hat das Paradigma Schule gemacht, dass man Begabungen sucht bei Kindern. Und ich habe eine Studie gemacht, die dann in vielen Kantonen der eigentlich die Initiative geworden ist, dass man Kinder, das Potenzial von Kindern sucht. Wir haben eine Studie gemacht zu Frühlesern und Frührechnern. Und man hat dann gesehen, dass es eben Kinder gibt, die viel mehr können, als dass wir ihnen eigentlich zutrauen, dass es Erstklässler gibt, die schon lesen können auf dem Niveau eines Drittklässlers, einer Drittklässlerin. Und dieser Fokus auf die Begabung, auf das Potenzial, hat in sehr vielen Kantonen zu einem Paradigmawechsel geführt, dass man gesucht hat, was Kinder eben können, zu was sie fähig sind. Und in den letzten...
Hatte das also einfach... Aus Interesse hatte das politische Gründe? War das zusammenfallend damals mit PISA, mit diesen PISA-Studien? War das
war da eigentlich schon vorher?
Oder?
Es war schon vorher. Ich muss sagen, die Kantone hatten damals noch Geld. Also das spielt eine große Rolle. Man hat Geld gehabt.
Und man hatte einen Begabungswettbewerb statt einen Steuerwettbewerb
wie zum
heute.
Beispiel,
heute sucht
genau.
man die guten und, Steuerzahlenden. Früher suchte man die guten Kinder.
Genau, und das war eigentlich auch der Auslöser, dass in den Kantonen dann Projekte initiiert worden sind. Die frühere Einschulung wurde initiiert, das Klassenüberspringen wurde initiiert. Und man hatte eben Geld auch für Weiterbildungen für Lehrpersonen. Und es war ein Rieseninteresse daran, eben das Potenzial von Kindern zu suchen. In den letzten 10 Jahren hat im Zusammenhang mit der gut gemeinten frühen Förderung hat eben eigentlich ein Rückschritt stattgefunden, dass man wieder den Defizitblick in den Mittelpunkt gerückt hat. Ich habe vorhin den Begriff der Entwicklungsscreenings erwähnt. Heute werden in vielen Kindergärten, Schulen werden solche Entwicklungsscreenings gemacht und da werden Kinder grundsätzlich alle flächendeckend untersucht, weil man sich eben erhofft, dass man dann Defizite findet, die man frühzeitig behandeln kann. Und dieser Defizitblick hat eben auch sehr viel damit zu tun, dass das Normale eigentlich abhanden gekommen ist. Weil wenn du genau hinschaust,
findest du überall ein Defizit.
Findest du immer etwas. Und das ist ja auch...
Man muss nicht mal so genau hinschauen.
Ja, man findet sicher etwas. Oder wenn man unsicher ist.
Einem ins Gesicht.
Und dann sagt man genau, man sagt vielleicht auch, das müssen wir genauer anschauen. Genau. Und das ist ein wenig die Grundlage, das, was ich heute auch kritisiere, dass heute Kinder sehr stark unter Beobachtung sind, zum teilweise unter Druck sind und dass wir, obwohl wir immer von Potenzial sprechen, dass das Potenzial trotzdem eine Randerscheinung geblieben ist oder wieder geworden ist.
Wir kommen später noch zur Förderung von Potenzial, das eben nicht die Schwächen und die Defizite im Fokus hat, sondern das, was hier ist, versucht zu fördern. Nochmals ganz kurz zurück, du sagst, es gibt Entwicklungsscreenings. Was muss man sich darunter vorstellen? Wie sieht das aus, so ein Entwicklungsscreening, wenn das flächendeckend angewendet wird?
Also Das sind Untersuchungen, die man mit Kindern macht, die man mit allen Kindern macht. Ja. Man will mit solchen Screenings, wie auch immer sie angelegt sind, will man herausfinden, wo ein Kind steht.
Also das und ist auch ein bisschen die natürliche, in Anführungszeichen, Reifung, Entwicklung.
Ja, genau. Und das ist ja an sich, der Gedanke ist an sich sehr wichtig. Mhm. Nur das Problem ist doppelt. Wenn man Entwicklungsscreenings bei allen Kindern macht, dann gibt es eben auch Eltern, die dann plötzlich Sorge haben, dass mit ihren Kindern etwas nicht in Ordnung ist. Und sie haben bisher gedacht,
ist alles gut.
Ist alles gut. Ja,
und plötzlich das sieht man ein Defizit, genau, oder irgendetwas, genau, wo andere Kinder möglicherweise, genau, ein bisschen
und
weiter
dann
sind.
Dann haben sie Angst. Mhm. Es gibt, mhm, eben auch Entwicklungsscreenings, die dann in eine Ratingskala hineinmünden. Dann bekommen Eltern diese Liste und dann ist das Kreuzchen vielleicht eben auf der Seite, auf der sie es gar nicht erwartet haben. Und dann sind sie eben sehr verunsichert, weil sie gedacht haben, wir haben gemeint, unser Kind sei eigentlich so gut
normal
wie die anderen.
Normal.
Mhm. Und das zweite, die zweite Problematik ist die, dass häufig solche Screenings durchgeführt werden, aber dann nichts folgt.
Mhm. Also
weil man
weiß
kein
dann,
Geld hat.
Okay,
man,
ja, hier dann, ist ein Potenzial oder hier ist ein Defizit,
ja,
aber wir können gar nichts machen.
Ja, wir haben zu wenig Fachleute, wir haben, mhm, kein Geld. Mhm. Als Lehrerin bin ich sowieso überfordert mit 20 Kindern und noch drei
und
Flüchtlingskindern und so weiter.
Und, ja, genau.
Und das ist eigentlich, ich würde sagen, das ist meine Hauptkritik, dass man solche Screenings macht und dann nichts daraus ableitet oder dass eigentlich eben kein Geld vorhanden ist, dass man dann solche Kinder fördert. Und das ist eigentlich das Problem, weil solche Kinder werden dann eben etikettiert. Mhm. Und uns ist viel zu wenig bewusst, dass eine solche Abklärung immer auch unbewusst eine Etikettierung zur Folge, mhm, hat. Dass ein Kind dann beispielsweise, dass man sagt, ja, dieses Kind ist etwas zurück, ist retardiert, mhm, oder, mhm, so. Oder das ist ein kluger Junge, der aber etwas schwierig ist, mhm, und so weiter.
Dazu muss man vielleicht noch kurz erwähnen, für Nicht-Fachleute, solche Etikettierungsprozesse lösen ja auch etwas aus. Das sind manchmal so selbsterfüllende Prophezeiungen, wenn man jemanden dann so behandelt. Das kennen wir aus dem Stück Andorra von Max Frisch zum Beispiel. Wenn man jemanden immer so behandelt, dass er so sei, oder wenn man ein Mädchen so behandelt, dass sie so sei, dann wird sie vielleicht oder eher mit der Zeit eben so, weil man quasi die Erwartungen, die sowieso, genau, von außen angetragen werden, erfüllen möchte. Etikettierungsprozesse lösen tatsächlich etwas aus. Das ist nicht
sie lösen bei Lehrpersonen etwas aus, sie lösen auch bei Eltern etwas, ja, aus und sie lösen auch bei den Kindern selber etwas aus. Und häufig ist es auch bei den Kindern so, dass sie sind ja wie Seismographen, die Kinder, und sie spüren ganz genau, was die Erwachsenen von ihnen erwarten. Auch wenn ein Kind zum Beispiel hochbegabt ist, spürt es dann, dass man Erwartungen hat, was es liefern soll, was es leisten soll. Und es ist so, dass nicht alle Hochbegabten wirklich das leisten möchten, was sie könnten. Und das ist manchmal auch schwierig, dass Kinder diese Erwartungen der Erwachsenen erfüllen sollen. Das, mhm, ist das, denke ich, diskutieren wir viel zu selten, weil wir meinen, Kinder seien neutral. Aber das stimmt überhaupt nicht.
Das stimmt nicht. Wie die Kinder selber reagieren auf solche Etikettierungsprozesse, das sollte man immer im Auge behalten. Das ist einmal das eine, dass es viel mehr abgeklärt wird. Aber ist es an sich sonst eigentlich was Gutes, wenn man jetzt tatsächlich feststellt, ein Kind reagiert nicht wie die Mehrheit? Es verschließt sich vielleicht viel mehr als die anderen Kinder. Es tritt nicht in Kommunikation oder es ist viel lauter, bewegt sich viel stärker als andere. Es hat eine viel kürzere Aufmerksamkeitsspanne. Soll man dann dort abklären oder nicht?
Zuerst braucht es eine Reflexion. Und das, häufig hat man das Abklärungsinstrument und man reflektiert zu wenig. Oskar Jenny, der Entwicklungsspezialist von der Uni Zürich, Kinderspital, sagt Folgendes. Man muss sehen, ist das eine Entwicklungsvariante? Also zum Beispiel ein Kind, das jetzt temperamentvoll ist, ein anderes, das scheu ist. Das, mhm, wäre eine Entwicklungsvariante. Mhm. Ist das ein Reifungsphänomen? Es gibt Kinder, die mit 4 Jahren schon sehr weit sind. Andere brauchen länger Zeit, bis sie sich entwickeln, bis sie stillsitzen können und so weiter. Oder ist es allenfalls eine Verhaltensproblematik, eine Verhaltensstörung? Und ich denke, diese Reflexion würde es brauchen und die findet zu wenig statt, weil wenn man nämlich feststellen würde, dass es eine Entwicklungsvariante oder ein Reifungsphänomen ist, würde man den Kindern auch mehr Zeit geben. Und das ist auch meine Kritik, dass heute der Begriff des Bereitseins, dass man einem Kind auch Zeit gibt, bis es einen bestimmten Entwicklungsstand erreicht hat, das ist heute eigentlich, gilt als altmodisch. Man denkt, man muss pushen, man muss formen, man muss therapieren und dann entspricht das Kind dem, was wir eigentlich haben möchten. Und diese 3 Schritte finde ich sehr wichtig, dass man nicht sofort einfach irgendeine Abklärung macht, weil wir vorhin eben gesagt haben, es gibt dann eine Diagnose und es gibt eine Etikettierung und das ist für sehr viele Kinder nicht einfach und ihre Eltern auch nicht. Und, wie du gesagt hast, Self-Fulfilling Prophecy spielt eine nicht zu unterschätzende Rolle.
Genau, es gibt ja dann zusätzlich zu dieser Self-Fulfilling Prophecy noch diesen sogenannten Halo-Effekt, dass jemand so einen Heiligenschein oder eben einen Unheiligenschein, Teufelshörnchen hat und man sieht nur noch das. Also man sieht dann nur, man sieht nur diese eine Diagnose, das ist halt ein Kind mit einem Autismus-Spektrum und man sieht nur noch diesen Aspekt des Kindes, alles andere blendet man aus oder ein Kind hat ein ADHS und man sieht dann nur noch das. Man sieht nicht, was das Potenzial ist, sondern nur noch dieses Defizit. Oder man sieht vielleicht eben nur das Potenzial, nur die Hochbegabung, aber alles andere geht vergessen.
Ja, es gibt ja auch das Phänomen, von dem sind wir wahrscheinlich alle irgendwie betroffen. Man kennt ein Kind aus einer Familie, man hat das vielleicht unterrichtet, das ist mir, ich bin ja auch einmal Lehrerin gewesen, das ist mir mehrmals passiert, und dann bekommst du ein anderes Kind der gleichen Familie. Und meistens ist es dann so, dass vielleicht die Vorgängerin, die Lehrerin, die vorgängig diese Schülerin unterrichtet hat, dann sagt, du bekommst jetzt das Kind aus dieser, das dieser Familie. Und wahrscheinlich, also ich habe den Eindruck, das ist genauso wie den ich vorher unterrichtet
habe. Ja, das sind immer diese Meyers.
Vielleicht, Also, aber das ist, das, und dem sind wir alle ein wenig unterlegen, diesen Vorstellungen, Kinder, die aus einer bestimmten Familie kommen, wie übrigens auch, dass Akademikerkinder mit sehr selbstbewussten Eltern, die werden sehr häufig überschätzt, indem man nur ihre positiven Eigenschaften sieht. Also eben zum Beispiel, wenn die mit einer Abklärung von Hochbegabung kommen, dann wird das viel schneller akzeptiert, als eben wenn eine Frau Meier kommt und sagt, ich denke, unser Sohn ist eigentlich ein kluges Kerlchen. Was meinen Sie?
Jetzt ist es aber doch so, dass die ganze Pathologisierung, wie man das nennt, also Pathologisierung heißt ja, dass man etwas, einen Stempel einer Krankheit oder einer Abweichung aufdrückt, dass man das benennt, dass man da eine Diagnose hat, dass diese Pathologisierung, auch die Therapeutisierung, also dass man ganz viele Therapien auch hat für diese Kinder, das hat doch ein bisschen von diesem Tabu-Charakter verloren. Also eben, du hast vorhin gesagt, ein normales Kind ist ja schon abnormal. Die Kinder, die werfen ja heute schon mit Diagnosen um sich in der Primarschule. Und das ist ja gar nicht mehr so, dass man sagt, du Mongo, du Behinderte, du bist doch nicht normal. Sondern die Kinder sagen ganz selbstlos, ich hab halt ADHS.
Genau.
Und schmücken sich sogar damit.
Ja, genau. Aber es ist ja, die Kinder haben das von irgendwo und die haben das meistens auch von zu Hause. Im Gegensatz zum Beispiel zur Zeit, als ich kleine Kinder hatte, ist heute der Gang zur Psychologin, zum vielleicht sogar zur Psychiaterin, ist eigentlich normal. Also ist normal geworden.
Wenn man einen Termin bekommt.
Wenn man einen Termin bekommt, was schwierig ist seit vor allem seit der Pandemie, aber vor allem, das war auch schon vor der Pandemie so, dass solche Schwierigkeiten heute diskutiert werden und man versteckt sie nicht mehr. Per se wäre es eigentlich eine gute Entwicklung. Aber was damit verbunden ist, und das war auch schon vor der Pandemie so, ist, dass Eltern häufig einem Anspruch an diese Fachperson herantreten und sagen, könnten Sie das bitte behandeln bei unserem Kind? Mhm. Also eine Hypernervosität oder wenn es jetzt ein ADHS ist, dass Eltern sehr häufig eine Behandlung wollen und dass sie dann auch sofort fragen, wie lange haben Sie, bis Sie das bewerkstelligt
das
haben.
Mit dem kaputten Auto geht man in die Garage und sagt, bitte hier spannen.
Und wie teuer ist das, wie lange haben Sie?
Ja, genau. Wann krieg ich es wieder gepflegt zurück?
Und das entlastet eben Eltern oft auch, weil es dann nicht eine systemische Betrachtung gibt, sondern weil man dann endlich weiß, unserem Kind fehlt etwas und man kann jetzt das Kind therapieren. Und
systemische Betrachtung, vielleicht man auch kurz erklären, systemisch wäre ja, wenn man das Familiensystem zum Beispiel anguckt, hat es auch damit zu tun, ist das Kind ein kleines Geschwister von einem größeren Kind, das vielleicht hat das größere Kind wirklich eine Krankheit, ist im Rollstuhl und das kleinere wird ein bisschen vernachlässigt und entwickelt dann irgendwas, oder sind es die Eltern, die aus irgendeinem Grund vielleicht zu wenig oder zu viel Aufmerksamkeit dem Kind gewidmet haben?
Ja. Also man schaut dann das ganze Familiengefüge an, und das heißt eben, dass sich die Eltern dann eben auch selber hinterfragen müssen.
Genau, und etwas ändern, und das ist anstrengend.
Genau, aber wenn du jetzt fragst, ist ja an sich dieser definiertere Blick ist natürlich überhaupt nichts, oder dieser differenziertere Blick ist überhaupt nichts Schlechtes. Das Problem ist, dass heute meines Erachtens diese Vulnerabilität, diese Verletzlichkeit des Kindes, ist eine Grundeinstellung unserer Gesellschaft geworden. Mhm. Das finde ich eigentlich das Hauptproblem. Mhm. Vor 20 Jahren haben Kinder als widerstandsfähig gegolten.
Also sogenannte resilient.
Resiliente Kinder, die ein Misserfolg ertragen, die blaue Flecken ertragen, die nicht sofort leiden unter irgendeinem Nachbarskind, das vielleicht mal im Sandhaufen
mit der Schaufel auf den Kopf haut.
Ja, genau.
Und oder heute Sand in den Mund schaufelt.
Genau.
Heute, das macht widerstandsfähig, dreckfressen.
Zum Beispiel.
Was einem nicht umbringt, macht einen stärker, hieß es früher.
Und heute sind Kinder a priori vulnerabel, verletzlich. Mhm. Und das ist eigentlich der Grundgedanke heute, dass auch die Erziehung heute, bei der Mehrheit der Eltern, ist die Erziehung von Angst besetzt. Man hat Angst,
dass man etwas falsch macht
und dass dem Kind etwas passieren könnte. Genau. Und deshalb kontrolliert man auch die Kinder enorm. Deshalb dürfen sie nicht mehr spielen. Genau. Also das Spiel ist in den letzten 10, 15 Jahren um ein Mehrfaches zurückgegangen.
Das habe ich selber festgestellt, jetzt rein anekdotisch, das könnte ich nicht mit Zahlen belegen, aber in meinem näheren Umfeld von Eltern, die haben tatsächlich ihre Kinder, die durften nicht nach draußen, bis sie etwa eineinhalb Jahre alt waren, weil die Eltern Angst hatten, dass die sich erkälten könnten oder krank werden draußen an der freien, also an der frischen Luft. Wo man ja eigentlich früher wusste und auch heute noch weiß, Kinder ertragen zum Beispiel auch große Kälte, wenn sie gut angezogen sind oder im Kinderwagen gut eingepackt. Das ist sogar gesund eigentlich, wenn sie kühle Luft einatmen. Man weiß auch, dass das Kinderzimmer eigentlich nicht mehr als 16 Grad geheizt werden sollte, auch im Winter nicht. Da hält sich überhaupt niemand dran. Das glauben die Leute nicht. Man weiß auch, dass Kinder zum Beispiel Babys, also wirklich Säuglinge, eigentlich nicht auf Lärm reagieren, wenn sie schlafen. Die erwachen nicht, aber trotzdem sagen alle immer, das Kind schläft, nicht laut. Dabei müsste man gar nicht. Und so weiter. Also man nimmt eine Rücksicht am falschen Ort. Sogar dort, wo es eigentlich schädlich ist, vergleicht man denn die Kinder mit den Erwachsenen. Wenn ich kalt habe, friert das Kind sicher auch. Wenn es mir zu laut ist, ist es dem Kind auch zu laut und so weiter. Ich habe eine These, dass das auch mit den fehlenden, in Anführungszeichen, Großmüttern zu tun hat. Also es wird nicht mehr, dieses Wissen wird nicht mehr tradiert. Könnte diese These zustimmen? Also kannst du der zustimmen? Könnte die zutreffen?
Also ich denke, viele Großmütter sind, und Großväter auch, die sind ja eigentlich, haben ja ihre eigenen Kinder eben noch relativ robust erzogen, mhm, und wären an sich nicht so ängstlich. Was ich aber denke, ist, dass es ein gesellschaftliches, eine gesellschaftliche Erscheinung ist, dass wir eine Sicherheitsgesellschaft, eine Angstgesellschaft geworden sind und dass die Erziehungsratgeber und auch viele Familienberatungsstellen eben sehr, sehr warnen vor Gefahren, dass man warnt, dass man das und das und das vergessen könnte. Eben, du hast jetzt die Kleidung erwähnt und man hat ja Angst, dass das Kind sich erkälten könnte. Und solche gesellschaftlichen Entwicklungen färben eben auf die Eltern ab. Und das Zweite ist, dass heutige Eltern eigentlich sehr wenig mit anderen, mit Kindern in Berührung gekommen sind, bevor sie ein eigenes Kind bekommen. Mhm. Also sie haben,
man ist nicht mehr in der großen, ja, Sippe, in Anführungszeichen, genau, wo man sieht, ah, das geht auch so und das geht, genau, auch so, sondern man hat gar nichts zu tun, ja, mit Kleinkindern. Genau. Man ist irgendwo in der Stadt, hat sein Studierendenleben oder so, was auch immer, und plötzlich hat man ein Kind und hat eigentlich gar keine Vorbilder.
Genau, ich denke, das spielt eine große Rolle. Mhm. Und das Zweite ist, und das trifft auch gerade für Gutgebildete zu, ab der Schwangerschaft wird die ganze Vorbereitung auf die Geburt und dann auf die ersten Lebensjahre wird fast zu einer Doktorarbeit. Also die jungen Frauen und Männer sind teilweise enorm belesen.
Man liest 7 Laufmeter Erziehungs- und Schwangerschaftsliteratur und es ist eine riesige Kommerzialisierung. Also, ja, ich sehe das bei allen Leuten in meinem Umfeld, die Kinder haben, die schwanger sind. Zuerst mal geht man in so einen lustigen Baby-Rosa-Blabla-Laden und da wird alles verkauft. Also wenn man dort beraten wird, denkt man wirklich, man braucht diesen Luftbefeuchter, aber auch den, genau, Lufttrockner. Ja. Man braucht die elektrische, ja, Wiege, man braucht die Überwachungskamera, man braucht 3 verschiedene Kinderwägen für jeden Untergrund, man braucht 7000 verschiedene Kleidungsstücke für ihr das Wetter. Also man könnte da Tausende und Abertausende von Franken nur schon in der Schwangerschaft, ja, ausgeben und dann im, genau, Säuglingsalter. Das ist doch und auch eine, genau, eine Kommerzialisierung. Man spielt mit dem quasi schlechten Gewissen oder der Angst der Eltern oder der werdenden Eltern.
Und das hat eben dann zur Folge, dass Eltern überhaupt keine Intuition mehr haben. Mhm. Also
kein Gespür mehr,
ja, haben. Oder sie warten dann, bis am Abend der Partner nach Hause kommt und dann besprechen sie, was sie jetzt machen können und dann, mhm, nehmen sie einen Erziehungsratgeber aus dem Büchergestell und schauen, mhm, nach, mhm, was man jetzt in dieser Situation, mhm, machen könnte. Mhm. Also diese Intuition, die fehlt sehr. Und dann gibt es noch etwas Zweites, was ich jeweils die sozialen Nachbarn nenne.
Ja.
Und das ist, dass heute die Gesellschaft sehr, sehr wertend geworden ist. Mhm. Sie hat eine ganz enge, einen engen Blickwinkel. Mhm. Und wenn du mit dem Kind im Tram, im Bus, im Einkaufszentrum bist und das Kind sich nicht normal verhält, mhm, dann bekommst du ganz sicher Rückmeldungen und deine Erziehungskompetenz, mhm, wird angezweifelt.
Andererseits war das ja auch früher schon so. Nur hat man es da, war das normal, dass es für ein Kind, für die Erziehung eines Kindes braucht es ein ganzes Dorf, das weiß man ja, das ist ein afrikanisches Sprichwort, das auch heute noch zutrifft. Eltern alleine können ja ein Kind nicht erziehen, es braucht die Lehrperson, es hat Nachbarn, es hat Verwandte und würde man das zulassen und hätte man ein bisschen eine gemeinsame Mainstream-Vorstellung von Erziehung, wäre das ja entlastend, wenn andere quasi mithelfen, das Kind zu erziehen.
Genau, aber wenn ich jetzt an meine Zeit zurückdenke, war es so, dass die Gesellschaft viel toleranter war. Man hat nicht wegen jedem kleinsten Detail ein riesiges Theater gemacht. Mhm. Oder, und ein Kind, das zum Beispiel einmal ungekämmt in die Schule marschiert ist, mhm, das war nichts Besonderes. Oder wenn ein Kind vielleicht Schokoladekekse mit in die Pause genommen hat, dann war das nicht ein Erziehungsfehler des Elternhauses. Mhm. Also heute macht man eben aus allem, aus dem winzigsten Detail ein großes Problem, und das stresst eben die Eltern auch zusätzlich. Du siehst das auch beispielsweise in der Schule, dass Lehrpersonen viel unter einem viel größeren Druck stehen, dass sie sich sogenannt normal verhalten und eben Kinder entsprechend behandeln.
Das heißt, man müsste jetzt den Eltern da draußen mitgeben, und das kann ich aus vollem Herzen und auch aus bestem Wissen und Gewissen mitgeben: wenn ihr eure Kinder liebt, wenn ihr für sie da seid, mehr oder weniger, ungefähr so ein bisschen ihnen Strukturen, ein bisschen Halt gibt, dann habt ihr schon ganz, ganz vieles richtig gemacht. Und dann kommt es nicht so drauf an, ob jedes Mal das Spielzeug pädagogisch sinnvoll ist und jedes Mal das Essen ganz genau abgewogen nach Kohlenhydraten und Vitaminen. Dann, es verträgt relativ viel. Also Kinder sind ja eigentlich von Natur aus sehr, und jetzt kommt dieses Modewort, das aber ganz wichtig ist, resilient. Jetzt verlieren sie immer mehr von dieser Resilienz. Weshalb?
Weil wir heute meinen, je bedürfnisorientierter wir die Kinder erziehen, je mehr wir ihnen jedes Hindernis aus dem Weg räumen, jede Frustration ersparen, meinen wir, die Kinder würden so stark und glücklich. Das ist aber eben überhaupt nicht so, sondern Kinder brauchen natürlich eine bedürfnisorientierte Erziehung, aber sie brauchen auch Normen und Grenzen, und sie brauchen auch Herausforderungen und eben auch Hindernisse und Misserfolge, und das macht sie stark. Ein Kind kann nicht stark oder resilient werden, wenn es immer nur so behandelt wird, dass es gar nie unglücklich ist oder dass es gar nie eine Herausforderung hat. Das ist die Haupt, ich denke, das ist auch ein falsches Verständnis von Erziehung, wenn man meint, man muss die Bedürfnisse des Kindes immer in den Mittelpunkt stellen, und das Kind darf gar nie unglücklich sein. Also du hast vorhin gesagt, wir sprechen von den Wurzeln. Mhm. Die Wurzeln, das ist die Sicherheit geben, dass der Hafen da ist.
In den ersten 3 Jahren ganz wichtig, dass die Kinder eine Bindung aufbauen zu den Eltern.
Und das Zweite ist, und was eben häufig nicht oder vergessen geht, dass die Kinder auch Flügel haben müssen.
Oder? Goethe, Kinder brauchen Wurzeln und Flügel. Manchmal reicht aber auch ein Klavier, wenn man sich einen Flügel nicht leisten kann. Nein, aber natürlich, sie brauchen diese Freiheit. Man muss sie beflügeln.
Da wird ja auch die Bindungstheorie wird zum Teil falsch interpretiert. Mhm. Die Bindungstheorie sagt ja, das Kind braucht einen sicheren Hafen. Mhm. Das heißt, ich brauche Schutz, ich brauche Nähe, ich brauche Fürsorge.
Aber ein Hafen sagt auch, dass es am Meer hat, wo man raussegeln muss.
Und dass man das Kind loslassen muss. Dass unbedingt man Vertrauen in das Kind hat, dass man es gehen lässt. Und das Gehen lassen hat dann immer auch mit einem gewissen Risiko zu tun. Und das Risiko ist eben verpönt.
Das ist, bringt mich ganz kurz auf meine eigene Kindheit zurück. Ich bin auf einen Kirschbaum geklettert und habe gesagt, ich komme nicht mehr runter, und habe meinem Vater gesagt, hol mich runter, und er hat gesagt, du bist alleine raufgekommen, du kommst wieder runter, und ich bin da eine Stunde gefühlt einen halben Tag war ich auf diesem schwankenden Kirschbaum, und der Wind kam und ein Gewitter, und ich hatte Angst, und wahrscheinlich war es eine halbe Stunde, und dann bin ich einfach wieder runtergeklettert, obwohl ich geweint habe und so weiter. Aber nachher war ich stolz, dass ich es gekonnt habe. Und das ist ja diese Selbstwirksamkeit, wo man dann stolz ist. Und das ist aber etwas, was heute natürlich gar nicht mehr oft passiert, weil man mitleidet mit dem Kind, weil man auch vergisst, dass Kinder einen viel kürzeren Zeithorizont haben. Wenn ein Kind leidet und weint, 2 Minuten später ist das wieder fröhlich. Das ist nicht wie bei Menschen, die nicht nachtragen.
Aber es kommt noch etwas anderes dazu. Ich habe vorhin den sozialen Nachbarn erwähnt. Mhm. Und das ist auch eine Sozialpolizei. Wenn du als Kind heute ein 3-jähriges Kind wärst und man sieht dich alleine auf einem Baum, oder wenn du ein 3-jähriges Kind wärst und du sitzt in einem parkierten Auto allein im Kindersitz, weil die Mutter schnell in die Apotheke gegangen ist, dann ruft sicher jemand die Polizei.
Gut, wenn die Sonne scheint und es heiß ist, dann verstehe ich das.
Ja, aber ich meine, ja. Es sind ja, ja, wir gehen jetzt mal davon aus, dass das zwei, drei Minuten sind. Oder wenn du dein Kind, ist bei uns im Quartier passiert, dein Kind, zwei Nachbarskinder haben alleine am Waldrand gespielt. Da ist schon jemand gekommen und hat ein Riesentheater gemacht. Wo sind da die Eltern? Wo sind die Aufsichtspersonen? Das geht doch nicht. Und diese Sozialpolizei, ich sage es jetzt mal so etwas plakativ, die hindert auch sehr viele Eltern daran, dass sie die Kinder gehen lassen, dass sie auch eine vernünftige Einstellung in der Praxis praktizieren können. Mhm. Genauso sind ja heute auch Schulen, teilweise werden sie verpflichtet, wenn sie in ein Klassenlager gehen, habe ich von einer Mutter gehört, dass sie einen Brief, glaube ich, haben unterschreiben müssen, dass das Kind eine Wurst am Feuer bräteln darf. Also ich denke, wir müssen unbedingt auch in diesem Podcast sensibel sein und reflektiert sein und nicht einfach, was ja sehr, sehr typisch ist für unsere Gesellschaft, dass man die Eltern einfach schuldig spricht und sagt,
die machen alles falsch.
Sondern es ist auch unsere Gesellschaft, die eben diese Sicherheit bis zum Paradoxen hochstilisiert. Darf ich noch ein Beispiel erzählen?
Das ganz kurz, weil wir haben eigentlich das Ende erreicht.
Es geht um meinen Mann, der joggen gehen war. Der hat bei einem Waldkindergarten ein paar Kinder gesehen, ist zu ihnen gegangen und hat mit ihnen kurz sprechen wollen. Mhm. Das ist eine der Lehrpersonen gekommen und hat gesagt, was machen Sie da? Gehen Sie bitte weg. Mhm. Also der böse Fremde.
Liebe Nicht-Eltern, seid nicht nur Sozialpolizei, sondern unterstützt lieber die Eltern tatsächlich in der Erziehung, indem ihr eben auch Kindern Freiräume zugesteht. Bitte abonniert doch diesen Podcast, hört auch alle anderen, die vorgängig schon gesendet wurden, an. Es ist sehr spannend, was Margret Stamm zu erzählen hat. Welche seltsamen Fragen ich oder Dominik Dille ihr stellen, ihr könnt sicher etwas mitnehmen. Zum Beispiel aus dem heutigen Podcast, man sollte nicht nur die Defizite sehen, sondern auch das Potenzial. Man sollte nicht einfach etwas diagnostizieren, wenn man nachher gar keine Ressourcen hat, irgendwie was draus zu machen. Das ist nämlich nicht nur eine Bagatelle, so eine Diagnose, sondern man sollte dann auch was damit machen. Kinder sind aber auch keine Schneeflocken, die schmelzen nicht gleich, wenn mal die Sonne scheint. Genau. Und Kinder sind nicht du, liebe Mutter, lieber Vater. Die haben eine eigene Persönlichkeit. Die erholen sich meist relativ schnell, wenn sie ein bisschen einen Tobsuchtsanfall haben. Und auch 40 Grad Fieber ist kein Todesurteil für einen Säugling. Margret Stamm.
Liebe Patti, herzlichen Dank. Du hast das sehr gut zusammengefasst. Es waren sehr anregende Gespräche mit dir. Ich danke dir sehr herzlich dafür.
Ciao zusammen.
Margret Stamm. Education to go.